Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Mit dem Wochenspruch aus Johannes 3, Vers 16 möchte ich euch alle heute zum Gottesdienst am Karfreitag begrüßen. Ganz besonders begrüße ich auch die, die den Gottesdienst später in elektronischer Form sich nochmal anhören werden, und auch einen besonderen Gruß an unsere Organistin Frau Lommel. Abkündigen möchte ich, der Gottesdienst, also es gibt morgen in Breitscheid auf dem Friedhof, morgen ist gar nicht wahr, am Ostersonntag, da gibt es um 6 Uhr einen Osterfrühgottesdienst auf dem Friedhof in Breitscheid. 6 Uhr morgens, Ostersonntag, Friedhof in Breitscheid. Wer dorthin gehen möchte, der bringt bitte einen DIN A5 Zettel mit seinen persönlichen Daten mit, also Name, Anschrift, so wie an Weihnachten am Gottesdienst auch. Dann feiern wir natürlich auch um 11 Uhr hier Gottesdienst. Ostersonntag ist natürlich auch um 11 Uhr in gewohnter Weise hier bei uns in Medenbach Gottesdienst. Und am Ostermontag auch. Wir werden Ostermontag auch um 11 Uhr hier Gottesdienst feiern. Die Kollekte vom Palmsonntag betrug 71 Euro und die Kollekte vom Gründonnerstag betrug 37,40 Euro. Allen Gebern ganz herzlichen Dank. Die Kollekte von heute, die ist für die Sozial- und Friedensarbeit in Israel bestimmt. Das bedeutet, in diesem Jahr wird das gemeinsame Lernen von jüdischen und arabischen Kindern in Israel gefördert. Kinder aus prekären Verhältnissen soll weiterhin der Zugang zur bilingualen Schule von Neve Shalom Bahat Al-Salam, da will ich mal ganz schwer hoffen, dass ich das richtig ausgesprochen habe, ermöglicht werden. Im jüdisch-arabischen Kinderhort Pfad des Friedens erhalten Kinder aus sozial schwachen Verhältnissen die dringend benötigte pädagogische Betreuung. Also da geht das Geld von heute von der Kollekte hin. Wir hören jetzt das Lied Nummer 85, die Strophen 1, 2 und 4. Thank you.
diesem besonderen Tag, am Karfreitag, da erfüllt sich ein genialer Plan Gottes. Und wir brauchen, glaube ich, ein Leben lang, um den in seiner ganzen Tiefe zu verstehen. Aber es ist wert, daran zu arbeiten und da immer mehr von verstehen zu wollen. Wir haben einen genialen Plan Gottes und einen genialen Gott. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heiliger Gott, wir stehen jetzt vor dir und bitten dich um deinen Heiligen Geist. Hilf uns, ein Stück mehr zu verstehen von deinem guten Willen über uns. Bitte segne unser Hören, öffne du uns die Ohren und lass dein Wort in unser Herz dringen. Amen. Jetzt hören wir den ersten Teil der Geschichte des Karfreitags.
Die Schriftlesung für heute steht in Matthäus 27, den Versen 27 bis 54. Einige der Soldaten des Statthalters brachten Jesus in das Prätorium und riefen alle anderen Soldaten zusammen. Sie zogen ihn aus, legten ihm ein purpurrotes Gewand an. Dann machten sie eine Krone aus langen, spitzen Dornen, setzten sie ihm auf den Kopf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand als Zepter. Daraufhin knieten sie vor ihm nieder, verhöhnten ihn und krölten: Sei gegrüßt, König der Juden! Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock weg und schlugen ihn damit auf den Kopf. Nachdem sie ihn verspottet hatten, nahmen sie ihm das Gewand ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn zur Kreuzigungsstätte. Auf dem Weg begegnete ihnen ein Mann namens Simon, der aus Kyrene stammte. Den zwangen sie, das Kreuz für Jesus zu tragen. Dann zogen sie hinaus zu einem Ort namens Golgatha, das heißt Schädelstätte. Die Soldaten gaben ihm Wein, der mit bitterer Galle vermischt war. Doch als er ihn schmeckte, weigerte er sich, ihn zu trinken. Nachdem sie ihn ans Kreuz genagelt hatten, würfelten die Soldaten um seine Kleider. Dann setzten sie sich um das Kreuz und hielten Wache. Über seinem Kopf wurde eine Tafel angebracht, auf der stand, was ihm vorgeworfen wurde: Dies ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer auf jeder Seite von ihm. Die Leute, die vorübergingen, beschimpften und verhöhnten ihn: So, du kannst also den Tempel zerstören und in 3 Tagen wieder aufbauen? Nun, wenn du der Sohn Gottes bist, dann rette dich doch selbst und steig vom Kreuz herab. Die obersten Priester, Schriftgelehrten und Ältesten verspotteten Jesus ebenfalls. Anderen hat er geholfen, höhnten sie, aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er wirklich der König Israels ist, dann soll er doch vom Kreuz herabsteigen. Dann werden wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut. Nun soll Gott zeigen, dass er zu ihm steht, indem er ihn verschont. Er hat ja behauptet: Ich bin der Sohn Gottes. Und auch die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, verhöhnten ihn.
Thank you.
Es gibt im Alten Testament unter den Psalmen einen, von dem wir wissen, dass Jesus den am Kreuz gebetet hat. Und wenn wir den miteinander sprechen, dann wird uns deutlich, dass, wie sehr das da beschrieben ist. Ich möchte es so machen, dass ich immer den Anfang lese und darum bitte, dass die Gemeinde die eingerückten Sätze liest. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Du bist doch heilig. Du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden befreit. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht enttäuscht. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Doch du, Herr, hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du ließt mich an ihrer Brust Vertrauen fassen. Bleib mir doch jetzt nicht fern. Die Not ist so bedrohlich nah, und da ist niemand, der mir hilft. Sie reißen ihr Maul gegen mich auf, wie hungrige und brüllende Löwen. Ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen. Ich könnte meine Knochen einzeln zählen. Meine Feinde starren mich nur erbarmungslos an. Du aber, Herr, bleib nicht fern von mir. Du bist doch meine Kraft. Schnell, komm mir zu Hilfe. Befreie mich aus dem Rachen des Löwen, rette mich vor den Hörnern der Büffel, ja, du hast mich erhört.
Um die Mittagszeit wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel, bis 3 Uhr. Gegen 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama asaftani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Vorübergehenden hatten ihn falsch verstanden und dachte, er riefe nach dem Propheten Elia. Einer lief und tauchte einen Schwamm in Weinessig und hielt ihn auf einem Stab hoch, damit er trinken konnte. Aber die anderen sagten: lass ihn in Ruhe, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Da schrie Jesus noch einmal auf und starb. In diesem Augenblick zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in 2 Teile. Die Erde bebte, Felsen zerbarsten, Gräber öffneten sich und die Leiber vieler gottesfürchtiger Männer und Frauen, die schon längst verstorben waren, wurden von den Toten auferweckt. Nachdem Jesus auferstanden war, verließen sie die Gräber, gingen in die heilige Stadt Jerusalem und erschienen dort vielen Menschen. Den römischen Offizier und die anderen Soldaten, die ihn gekreuzigt hatten, überkam Todesangst bei dem Erdbeben und den anderen Ereignissen. Sie sagten: es stimmt, das war wirklich der Sohn Gottes.
Jetzt sprechen wir den Schluss des 22. Psalms und ich bitte, dass die Frauen beginnen und die Männer den 2. Vers dann mitbeten. Nun schlagen wir auf die Nummer 806.2. 806 und dann Punkt 2. Hier haben wir unser Glaubensbekenntnis, das uns vertraut ist, allerdings mit der Erklärung, die Martin Luther dazu gibt. Und ich möchte jetzt mit euch und Ihnen den zweiten Artikel, also wir glauben an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, sprechen und dann auch noch die Erklärung von Martin Luther dazu. Wer kann, der möge dazu bitte aufstehen. Wir glauben an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Was ist das? Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch, von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöset hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, damit ich sein Eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit, gleich wie er ist auferstanden vom Tode, lebet und regieret in Ewigkeit. Das ist gewisslich wahr. Der Text, der uns für diesen Karfreitag aufgegeben ist, steht im Buch des Propheten Jesaja im 53. Kapitel. Der Schluss vom 52. und das 53. Kapitel. Es ist ein ganz besonderer Text und ich mache heute etwas, was ich normalerweise gar nicht gerne mache, aber heute lese ich uns den Luther-Text, weil dieser Abschnitt eine wirkliche Herausforderung ist für die Übersetzer und in den modernen Übersetzungen, die zwar leichter ins Ohr gehen, aber doch manches überspielt wird, was von ganz großer Bedeutung in dem Text ist. Und da bin ich bei Luther am glücklichsten mit dem, wie er das Hebräische übersetzt. Es ist ein Abschnitt, der vom Gottesknecht handelt. Und der Gottesknecht, das ist eine Bezeichnung für den Messias, für den von Gott gesandten Retter. Wir müssen uns klar machen, dass Jesaja, der Prophet, 700 Jahre vor Christus lebt. Und dann ist uns klar, dass es hier etwas ist, das Gottes Geist ihm eingibt. Hier ist es uns besonders klar, wir werden gleich merken, wieso. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzen, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder, so wird er viele Heiden besprengen. Dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn denen nichts davon verkündet ist, die werden es nun sehen, und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und wem ist das Handeln Gottes offenbar? Er schoss auf vor Gott wie ein Schößling, wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Boden. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verhüllte. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Doch für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Land der Lebendigen weggerissen oder abgeschnitten, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern. Als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist, so wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in der Länge, also ewig leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben, und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebetet. Wort des lebendigen Gottes. Gott, gebe uns sein Herz für sein Wort und Worte für unser Herz. Ja, heiliger Gott, darum bitten wir dich. Gib uns jetzt ein Herz für dein Wort, gib uns deinen Geist, deinen Verstand, dass wir merken, dass es für uns ist. Von Gott geliebte Gemeinde, dieses Kapitel, Jesaja 53, ist ein wirklich ganz besonderes Kapitel. Und wir als Christinnen und Christen können es wirklich nur dann gut verstehen, wenn wir unseren jüdischen Geschwistern zuhören, denen, die in einer ganz langen Tradition stehen und verstehen, dass Jesus der Messias ist. Dann können wir aus diesem Kapitel Früchte mitnehmen, die wir so nie verstehen würden. Es sind viele uns befremdende Gedanken da drin. Wir haben im Großen verstanden, ja, hier wird einer beschrieben, der leidet für andere. Und klar, heute ist Karfreitag, wer wird das wohl sein? So denken wir als Christen und Christin. Aber unter Juden ist das überhaupt nicht so. Es gibt unter den modernen Rabbinern eigentlich keinen, der sagen würde, hier ist eine Messias-Weissagung. Im Gegenteil, dieses Kapitel wird am liebsten gemieden, es wird gar nicht vorgelesen. Diejenigen unter den Juden, die Jesus als Messias angenommen haben, die verstehen, ja, Jesus ist der Messias, die lesen dieses Kapitel mit ganz anderen Augen und sagen, doch natürlich, ein Messiaswort, von vorne bis hinten und von oben bis unten. Und wenn ich all das uns zeigen wollte, was ich gelernt habe von einem messianischen Juden, dann würde das hier eine ganz lange Veranstaltung werden. Ich habe in Breitscheid eben schon viel zu lange gepredigt. Ich versuche es jetzt etwas kürzer zu machen. Aber es steckt so voll an wichtigen Gedanken, dieses Kapitel. Wir müssen so ein bisschen hineingehen in jüdisches Denken. Warum wird es abgelehnt, dass hier ein Messias-Weissagung ist? Die Antwort ist ganz einfach. Die Rabbiner sagen, nein, hier stirbt ein Mensch für andere. Das ist nicht jüdisch. Dass einer sich für andere opfert, das ist nicht jüdisch. Ein messianischer Jude sagt dazu, ich glaube doch, wir müssen auf das achten, was im Alten Testament, im Buch Mose, im dritten Buch Mose, dem sogenannten Buch Levitikus, über das Opfern gesagt ist. Das ist ein ganzes Buch in der Tora, also unser drittes Mosebuch, das erzählt, wie die Menschen vor Gott ihre Schuld sühnen können. Das hat ganz viel mit Opfer zu tun. Und jedes Vergehen braucht ein anderes Opfer. Es ist uns immer befremdlich, weil wir sagen, nein, sowas, das ist doch komisch. Lass uns ein bisschen drauf einlassen, weil es zeigt uns, Gott hat das ja nicht aus Spaß erfunden, sondern er hat versucht, den Menschen damit deutlich zu machen, ich gebe euch Gebote zum Leben. Wenn ihr die missachtet, wenn ihr anders lebt, wenn ihr auf eure Weise lebt und mich links oder rechts liegen lasst, dann entheiligt ihr mich, denn ich habe euch geschaffen, um in einer Beziehung mit euch Menschen zu sein. Und das Volk Israel ist darin herausgehoben, dass Gott an diesem Volk zeigen möchte, wie diese Beziehung mit ihm ist. Und es gibt Höhen, wunderschöne Momente im Leben dieses Volkes der Juden, wo das so deutlich wird, was für ein starker, wunderbarer Gott sie haben, der sie führt. Ich nenne einfach nur mal diesen Zug durch das Meer hindurch. Wow, wer könnte das? Dieser Gott kann das mit dem Volk machen. Er kann sie von ihren Feinden retten, wo überhaupt keine Möglichkeit besteht. Doch, Gott hat eine Möglichkeit. Aber so ist es auch zu verstehen, dass er ihnen zeigt, ihr müsst vor mir auch in aller Ernsthaftigkeit und Heiligung leben. Und wo ihr das nicht getan habt, da braucht es einen Weg, dass es wieder gut gemacht wird. Denn wenn ihr meinen Willen verfehlt, dann entheiligt ihr mich, dann entweiht ihr die Beziehung zu mir, dann lästert ihr mich. Nun gibt es einen ganz großen Tag im Judentum, der wird bis heute gefeiert. Es ist der Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Und heute geschieht der, indem sie zusammenkommen und der Rabbi ein sehr schönes Gebet spricht, in dem sie frei gesprochen werden von allem, was im letzten Jahr an Schuld in ihrem Leben dazugekommen ist. In alter Zeit wurde das anders gehandhabt, sehr eindrücklich. Ich will es kurz erläutern, weil wir das brauchen, um hier zu verstehen, was hier erzählt wird. Da war es so, dass am Versöhnungstag zwei kräftige Schafwidder zum Priester gebracht wurden. Der eine wurde geschlachtet und auf dem Altar verbrannt, und das Blut dieses Tieres wurde über das Volk gesprengt als Zeichen. Blut ist das Zeichen für Leben, als Zeichen, dass sie neues Leben erhalten sollen. Und der andere, der wurde vor den Priester gestellt, vor den Hohenpriester, und er legte seine Hände auf den Kopf dieses Tieres und sagte alle Sünde des Volkes auf dieses Tier, sodass dieses Tier dann die Schuld des ganzen Volkes getragen hat und es wurde dann in die Wüste hinausgejagt. Es musste aus der Volksgemeinschaft heraus, am Anfang waren sie ja in der Wüste unterwegs, also es musste raus, sie haben das aber auch noch am Tempel weitergeführt, es musste raus aus der Gemeinschaft heraus, die Sünde tragen und weggehen, mit der Sünde weggehen. Und dieses Wort, Nazar, die Schuld tragen, das kommt hier in unserem Text vor. Ich nehme nur so einzelne Sachen, aber das ist so ein ganz, ganz wichtiger Moment. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Da ist genau dieses Wort, was im Buch Levitikus gebraucht wird, damit es dem Widder aufgelegt wird. Das ist hier gebraucht. Also dieser Gottesknecht, von dem hier beschrieben ist und in dem wir Jesus sehen, der bekommt die ganze Sünde aufgelegt, die ganze Sünde. Und damit ist er entweiht. Er muss aus der Gemeinschaft heraus und er ist nicht mehr in der Lage, dazu zu gehören, wo die Menschen sind, die vor Gott sein können. Und jetzt ist zu überlegen, womit wurde Jesus verurteilt? Wir wissen, dass er unschuldig ist. Aber was war das Urteil? Das Urteil über Jesus war Gotteslästerung. Das sagte der Hohepriester. Du entweihst die Beziehung zu Gott. Du lästerst Gott. Warum? Weil Jesus sagte, ich bin der Sohn Gottes. Und der Priester wollte es nicht hören. Mit diesem Urteil ist genau das hier geschehen, was ich eben beschrieben habe. Jesus wird verurteilt. Der hohe Priester wusste das gar nicht, was er da macht. Er hat ein ganz anderes Ziel verfolgt. Aber Jesus wurde verurteilt dafür, dass er eine Entzweihung, eine Lästerung zu Gott gemacht hat. In Wahrheit wird der Messias ans Kreuz geschlagen, weil er die Lästerungen und die Entweihung aller Menschen auf sich nimmt. Die Folge davon, beim Tier habe ich es vorhin beschrieben, er wurde rausgejagt in die Wüste. Und die Folge im Leben von Jesu, er ist von seinem Volk getrennt. Heutige Rabbiner sagen, mit dem haben wir nichts zu tun. Der gehört nicht zu uns. Und Menschen jüdischen Glaubens, die Jesus nicht als Christus, als Messias sehen können, die sagen, nein, der gehört nicht zu uns. Jetzt muss man wissen, dass man als Jude nie von seinem Volk getrennt sein kann. Niemals. Weil man nicht durch einen Willensakt Jude wird, sondern durch die Geburt. Hast du eine jüdische Mutter, bist du Jude. Und dann kannst du in deinem Leben anstellen, was du willst. Du kannst sagen, hey, ich bin Atheist. Gut, dann bist du Atheist, aber du bist Jude. Es gibt überhaupt nichts, was dich irgendwie davon trennen kann, weil du kannst dich ja von deiner Geburt nicht trennen. Das geht ja nicht. Aber Jesus ist getrennt. Die wollen ihn nicht. Warum? Wegen der Tatsache, dass er die Schuld auf sich genommen hat. Und so ist es Wirklichkeit geworden, dass man ihn aus der Volksgemeinschaft rausdrängt, ihn negiert, ihn nicht haben will. Moderne jüdische Rabbiner nennen Jesus auch nicht Jeschua. Das ist der hebräische Name für Jesus. Sie nennen ihn nicht Jeschua, sie nennen ihn Jeschu. Naja, wo ist das Problem, sagen wir, das klingt doch fast ganz ähnlich. Es ist ein Problem, weil Jeschu ist ein Akronym, ein Kurzwort und steht für einen hebräischen Ausdruck Nimach Shemo Ni und das bedeutet, sein Name möge ausgelöscht sein. Also, niemand soll von ihm reden. An ihn soll niemand denken. Und genau das ist Jesus passiert mit seinem geliebten Volk, für das er gestorben ist. Er betet am Kreuz, rechne ihnen ihre Schuld nicht zu. Jesus ist nicht mit Hass gestorben, sondern mit ganz tiefer Liebe zu seinem Volk und zu allen Menschen, auch zu uns. Es ist ein sehr faszinierender Zusammenhang. Ich möchte einen zweiten kurz erwähnen, von dem sprach ich gestern Abend schon mal. Es geht um das Blut des Lammes. Hier in diesem Text, den wir heute lesen, steht im 4. Kapitel, wir hielten ihn für den, der von Gott geplagt und geschlagen wurde. Das hebräische Wort für geschlagen kommt an einer ganz prominenten Stelle vor. Wir denken natürlich sofort, okay, ja, das war diese furchtbare Sache, ans Kreuz geschlagen, genagelt. Das ist der Gedanke, den wir haben. Das ist ja auch richtig. Aber das hebräische Verb, was hier gebraucht wird, das ist das Verb mit dem erzählt wird, dass das Blut des Lammes, das damals in Ägypten die Menschen davor bewahrte, dass der Tod in ihr Haus kam, an die Türpfosten geschlagen wurde. Eigenartiger Begriff für unser Ohr, aber das ist, man kann sich es vielleicht so vorstellen, dass man so eine Pflanze eingetaucht hat, so eine Pflanze, die eben das Blut ein bisschen aufnimmt und dann an die Tür gegangen ist und das so geschlagen hat. Wir sehen das in der katholischen Kirche, wenn das Weihwasser gesprengt wird, das wird auch so geschlagen. Das ist ein Abbild von dem, da geht es auch um Schutz, um Segen. Und das fällt einem messianischen Juden auf. Wir können das gar nicht lesen, wenn wir diesen Text lesen, aber das steckt da drin und dieser Zusammenhang ist da. Und wir haben gestern Abend verstanden, natürlich, da ist ein ganz großer Zusammenhang zwischen dem Abendmahl und dem Passamahl. Und jetzt wird's klar, wir haben gestern Abend darüber nachgedacht, im Abendmahl sagt Jesus, dass dieses Passamahl sich jetzt auch mit ihm und seinem Tod verbindet. Hier haben wir das nochmal ausgedrückt. Hier wird deutlich, dass sein Blut an das Holz des Kreuzes geschlagen wird. Und dann soll noch erzählt sein, dass dass der Priester damals das Blut des Opfertieres über das Volk gesprengt hat zur Erlösung. Was uns hier in Jesaja 53 erzählt wird, das ist Gottes Durchbruch durch das, was uns von ihm trennt. Gott nimmt auf sich alles, was uns von ihm entzweit, entfernt, uns wegnimmt von ihm. Er nimmt es auf sich und trägt es, weil wir es nicht tragen können. Wir als Menschen sind getrennt. Der Messias übernimmt das, was uns angeht. Und jetzt bin ich schon beim letzten Gedanken. Ich will noch überlegen, was meint Opfer? An diesem Gottesknecht, der so eintritt, von dem die Leute sich abwenden, weil er ganz schrecklich aussah, sagt der Prophet 700 Jahre, bevor Jesus die Folter erlebt. Es gibt ja einen Film über die Passion Jesu, in dem das sehr krass gezeigt ist, was da geschehen ist. Das kann man sich nicht angucken. Da will man weggucken. Das ist ein solches furchtbares Elend. Was meint Opfer? Das meint, dass Jesus sich mit meiner und mit deiner Sünde identifiziert hat. Er hat sie ganz auf sich genommen. Alles, was an Schuld in meinem Leben ist. Und wenn ich in mein Leben zurückschaue, dann ist meine Schuld inzwischen viel größer als ich. Unerträglich. So viele Dinge, die ich verkehrt gemacht habe, wo ich Menschen verletzt habe, wo ich Schuld auf mich geladen habe. Damit identifiziert sich Jesus und opfert sich für mich. Und das bedeutet, jetzt muss ich mich von diesem Opfer berühren lassen und mich mit Jesus identifizieren. Hier liegt das Geheimnis der Erlösung, das Geheimnis des Karfreitags. Jesus macht sich am Kreuz mit dir eins, mit deiner Sünde eins. Alles, was an Schwerem in deinem Leben ist, womit du nicht klarkommst, was du nicht ungeschehen machen kannst, obwohl du es am liebsten würdest, das nimmt Jesus und geht da ganz rein. Alles, da bleibt nichts. Alles, was dich beschwert, nimmt er auf sich und stirbt. Und du siehst es an und bist gewahr, hey, eigentlich müsste ich diesen Tod sterben. Eigentlich müsste ich das jetzt sein. Und identifiziere mich mit Jesus, der für mich stirbt. Paulus hat das ganz prominent ausgedrückt in Galater 2,20. Nicht mehr ich lebe, sondern Jesus lebt in mir. Es muss uns klar sein, Erlösung meint nicht, dass man sich anguckt und sagt, ja, Jesus ist für die Sünde gestorben, als wäre das etwas Unpersönliches, etwas, ja, nicht schön, gell? Das ist es nicht, sondern ich muss sagen, Jesus ist für meine Sünde, für meine Schuld. Alles, womit ich Menschen verletzt habe und Gott verletzt habe, für all das ist er gestorben. Das musst du auch sagen. Nur so kann auch die Kraft des stellvertretenden Todes, die Kraft der Erlösung, die Kraft des Karfreitagsgeschehen in dein Leben hineinkommen. Je mehr du Anteil nimmst an dem Leiden des Christus, desto mehr wirst du auch an der Erlösung Anteil haben, die er schafft. Durch das Blut des Messias ist seine Gerechtigkeit, die er erwirbt, deine. Durch das Blut des Messias ist sein Sieg dein Sieg. Durch das Blut des Messias ist sein Leben dein Leben. Durch das Blut des Messias ist der Durchbruch durch die undurchdringliche Wand der Sünde, die uns von Gott trennt, dein Durchbruch. Durch das Blut des Messias ist seine Kraft deine Kraft. So lasst uns an diesem Karfreitag nachdenken über das in Christus sein. Lasst uns mit seinem Leben verbinden und bleiben wir einmal stehen vor dem Kreuz und nehmen wir gewahr, das sind wir, die da ganz verlassen sterben würden. Wir haben vorhin die Worte des Psalm 22 nachgesprochen. So einsam wird man mit der Schuld vor Gott. Aber es gibt einen Durchbruch. Danke, Jesus, es gibt einen Durchbruch. Und er reißt uns mit, wenn wir an ihm bleiben. Amen. beten. Danke, heiliger Gott, für deinen genialen Plan. Danke dafür, dass du sowas Wunderbares ausgedacht hast, wie du uns Menschen wieder zu Menschen machst, die in Verbindung mit dir sein können. Danke, dass du das als allererstes für dein Volk der Juden getan hast. Und bitte lass sie es verstehen dürfen. Bitte lass sie in Frieden leben können mit ihren Nachbarn. Bitte gib du in ihrem Land Frieden. Hab du Dank für all das, was wir von ihnen lernen können. Im Blick auf unsere Wurzeln. Im Blick auf dich, den heiligen Gott. Und wir wollen beten für Menschen um uns her, die in Not sind, in Krankheitsnot, in Sorgennot, in Verzweiflung. Wir bitten dich, dass du dich ihrer erbarmst und ihnen Trost und Rettung gibst. Wir beten für einzelne Menschen, die uns ganz persönlich wichtig sind. Und beten weiter mit den Worten des Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Heute werden wir schweigend aus der Kirche gehen, meint, wir werden nicht noch einmal ein Orgelspiel hören am Schluss, sondern jetzt ist einfach Stille. Und ja, das wird bis zum Ostermorgen so sein. Wir bitten um den Segen Gottes. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen.